Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petkovic. Einer von uns ist live in Paris, das bin ich. Boris, du bist live im Studio in München, aber ich weiß, du kommst auch für einen Tag nach Paris. Ich freue mich sehr. Es ist gerade der Donnerstag, 4. Juni, 12.06 Uhr. Wir nehmen ungefähr 3 Stunden vor den Frauen-Halbfinals auf. Es ist so viel passiert. Es sind die chaotischsten French Open für mich aller Zeiten, Boris, weil seit ich denken kann, habe ich nicht so ein chaotisches Turnier erlebt. Vielleicht hast du ein paar chaotischere Turniere erlebt. Ich bin gespannt, ob du da was aus dem Nähkästchen herauszaubern kannst. Aber für mich die absurdesten French Open aller Zeiten. Erstmal, wie geht's dir? Wie müde bist du? Ich weiß, du hast viel kommentiert. Und dann auch, was ist deine Meinung zu all dem, was passiert ist und wo möchtest du gerne beginnen?
Wie viele Stunden haben wir Zeit? 3, 4, 5? Nein, du hast vollkommen recht. Das sind die verrücktesten French Open seit langer Zeit. Da muss ich wirklich zurückrechnen. 80er Jahre, 90er Jahre. Es gab immer mal wieder verrückte Turniere. Aber dieses Jahr ist wirklich nichts garantiert und es freut mich, dass ich dann am Samstag auch live aufschlagen kann für einen Tag für das Damenfinale, das sehen wir uns ja. Muss aber sonntags wieder zurück hier nach Unterföhring zu Eurosport, sonst geht der Stachy mir da auf den Rücken und die Barbara und die Birgit und wie sie alle heißen. Und nein, also ich habe sehr viel kommentiert, lange Spiele gehabt. Also was mir aufgefallen ist, gerade bei den Männern, unglaublich viele Fünfsätze. Warum das so ist, wir suchten das zu orientieren, genau haben wir sich rausgefunden. Aber meint der arme Arnaldi, sage ich da nur, 19 Stunden und 30 Minuten stand er schon auf dem Platz. Ja. Und der ist erst im Halbfinale. Aber lass uns doch bei den Damen beginnen.
Mhm. Boris, ich würde sogar noch mal eins ganz zurückgehen, bevor wir dann aufs aktuelle Geschehen eingehen. Aber wir haben uns nicht mehr gesprochen, seit Jannik Sinner in der zweiten Runde raus ist. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, dass wir in unserer Draw-Folge, also nach der Auslosung, in der wir gesprochen haben, beide noch mal betont haben, obwohl Jannik Sinner der Favorit für uns war, haben wir beide noch mal gesagt, es wäre unglaublich, nach dem Pensum, was er abgefahren hat, dass er jetzt die French Open gewinnt. Und auch wenn alle anderen davon ausgehen, hey, das ist ja das Allernormalste der Welt, wäre es eine Bärenleistung, wenn er das schafft. Er hat es nicht geschafft. Die Hitze gemeinsam mit Juan Manuel Cerúndolo haben ihn besiegt. Wie hast du das Match verfolgt damals noch? Weil jetzt ist es arschkalt hier übrigens, also bring eine Jacke mit. Es ist windig wie Sau. Aber damals, vor 100 Jahren, als Jannik Sinner noch dabei war, waren es 100 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit.
Ja, so ein Grand Slam wirkt immer wie ein Monat, ne? Dass man so einen Monat überall ist. Dabei war das erst letzte Woche oder Anfang letzter Woche. Nein, das war vielleicht die größte Sensation in einem Grand Slam seit Jahren. Jannik Sinner war der Haushofer-Favorit. Aufgrund der Tatsache, weil er die letzten 5 Turniere gewonnen hat, die letzten 3 großen Turniere auf Sand, Monte Carlo, Madrid, Rom, teilweise ohne Satzverlust. Die Frage ist, warum? Ich wurde von meinen Kollegen hier gefragt, so die Chancen. Und ich habe sofort gesagt, ich habe die Wettervorhersage gesehen. Also der schlimmste Gegner für Jannik Sinner wird das Wetter sein. Mhm. Weil es war ungewöhnlich heiß, teilweise über 35 Grad. Und Jannik hat genauso eine Haut wie ich. Und wir fühlen uns einfach in dieser großen Hitze nicht wohl. Jetzt hat er auch fairerweise gesagt, es lag nicht wirklich an der Hitze. Er hat sich einfach schlecht gefühlt. Ihm wurde schwindelig. Genau weiß man nicht. Er hat schon seit langer Zeit immer wieder körperliche Probleme auf dem Platz, teilweise auch in der Halle. In Shanghai musste er auch mal aufgeben. In Melbourne war er zweimal vor einem WO. In Rom im Halbfinale war es auch im zweiten Satz knapp. Also er fuhr dann nach Turin in ein Krankenhaus, also von Juve, eines der besten des Landes, und hat sich da komplett untersuchen lassen. Genaues wissen wir nicht.
Okay.
Ich will mich aber da nicht reduzieren, dass jetzt nur das Wetter war. Irgendwas hat er, irgendwas stimmt nicht.
Im
auch
System.
Die Frage der Psyche, wie viel Druck macht er sich? nach außen hin wirkt er immer so kühl und so fast mysteriös. Man weiß nicht genau, wie geht's ihm. Bei Carlos Alcaraz kann man das besser lesen, bei Jannik Sinner überhaupt nicht. Aber es war die Riesensensation überhaupt seit Jahren. Und italienische Kollegen haben mich natürlich also fast täglich gefragt, was da los ist. Genau das kann ich nicht sagen.
Okay.
Aber ich war genauso überrascht wie alle anderen.
Vielleicht muss man dazu sagen, dass es hier, also es ist ja so ein ganz... Vielleicht erinnern sich manche noch, die Tennisfans, die bei Tennis schon seit langem zugucken, erinnern sich noch, dass es vor einigen Jahren auch noch verschiedene Regeln gab bei den Grand Slams, was die Zählweise betraf. Im dritten Satz bei den Frauen und im fünften Satz bei den Männern. In manchen Grand Slams wurde Advantage Set gespielt. Das heißt, man musste zwei Spiele mehr machen als sein Gegner. Bei anderen, US Open zum Beispiel, hatte ganz lange schon bei 6-beide im fünften und dritten ein Tiebreak. Andere haben dann, wie Wimbledon, bei 10-beide ein Tiebreak gespielt. Es gab, und dieser Grund, dass jedes Grand Slam quasi seine eigenen Regeln macht, ergibt auch diese absurde Regel, dass es in Paris keine Hitzeregel gibt. Das, was Jannik in Australien gerettet hat, es gibt eine Hitzeregel, okay, weil es da eben seit langem heiß ist. Die sogenannte Heat Rule, wenn dieser Index die Nummer 5 trifft, das ist dann ein ganz knallroter Index, dann wird das Dach zugemacht, dann gibt es 10 Minuten Pause, nach dem zweiten Satz für Frauen 10 Minuten Pause, nach dem dritten Satz für die Männer. Die Spieler müssen vom Platz gehen und in die Klimaanlage gehen, um sich abzuschalten, zu kühlen, damit eben nichts Schlimmeres passiert. Diese Regeln gibt es in Paris nicht. Mhm. Deswegen das Einzige, was ihm übrig blieb, war eine medizinische Auszeit zu nehmen wegen Heat Illness, heißt es dann, also Hitzeschlag quasi. Das ist der einzige es ist die einzige quasi Verletzung in Anführungszeichen, die man nehmen kann, wo man vom Platz darf, außerhalb von Verletzungen, wo man sich entblößen müsste, und das wollen die Kameras natürlich, also vielleicht wollen das manche sehen, aber eigentlich die meisten nicht. Ja. Das sind die einzigen Regeln, die es erlauben, einem Spieler vom Platz zu gehen. Deswegen war das eigentlich schon regelkonform, weil manche haben sich ja beschwert, das war illegal, dass er da vom Platz geht, etc. Aber es war schon alles legal, solange der Arzt, der auf den Platz kommt, entscheidet, dass es sich um einen Hitzeschlag handelt. Und das hat er wohl. Und die Symptome, die Jannik beschrieben hat, stimmen ja generell mit einem Hitzeschlag überein. Du hast es gerade gesagt, Schwindeligkeit, Übelkeit und so weiter und so fort. Also ich wollte das nochmal so kurz ein bisschen klarifizieren für diejenigen, die vielleicht die Regeln nicht so studieren wie wir vor Ort, dass es schon alles legal war in dem Sinne und dass Paris eben keine Hitzeregel hat, weil es hier sonst nicht heiß ist oder zumindest in den letzten Jahren nie so heiß war. Und das konnte Jannik dann nicht retten, wie bei den Australian Open, wo er auch schon an seine Grenzen kam in der Vergangenheit.
Gut, dass du es klarstellst, weil wir wussten es nicht genau, weil es war keine Verletzung offensichtlich. Hm. Und ich finde, die Schiedsrichterin hat auch einen guten Job gemacht. Also die musste darunter. Jannik ist ja so gewankt fast, also der ist fast umgekippt. Und da muss man so einem jungen Spieler helfen, egal wie er heißt. Und weil wir wussten nicht, ob das regelkonform war. Jetzt hast du es klargestellt, danke dir. Aber es ist schon, also auch der Zeitpunkt, ne? Er führt 6-3, 6-2, 5-1. Er kann zweimal für das Match gewinnen. Er ist 4 Punkte weg vom Sieg und schafft es nicht und schafft nochmal, ein Spiel oder zwei in den nächsten Sätzen. Die Frage ist auch, warum spielt er zu Ende? Weil er konnte ja wirklich nicht mehr laufen. Aber so ist er halt. Er kämpft halt bis zum Schluss und so. Mhm. Danach ist man immer schlauer. Aber es war also ganz ungewöhnliche Situation, wie er da gewankt ist und dann letztendlich verloren hat.
Ja, ich glaube, er hat ein bisschen gehofft, weil am Tag vorher war dieses Match, vielleicht haben es einige gesehen, von Casper Ruud, der ebenfalls wie Jannik 2-0 Sätze Doppelbreak geführt hat, zum Match serviert hat und auf einmal wie ein Geist auch über den Platz gewankt ist, den dritten und den vierten Satz innerhalb von 19 Minuten verloren hatte. Also wirklich auch hinterher gesagt hat, ich wusste nicht mehr, wie ich heiße, geschweige denn, ob ich auf dem Platz bin. Und dann aber hinten raus nochmal so einen zweiten Wind bekommen hat im fünften Satz. Und ich glaube, so heimlich hat er vielleicht darauf gehofft, dass er sich nochmal erholt und hinten raus nochmal irgendwie irgendwo noch eine extra Portion Energie auffindet. Aber ja, das war von letzter Woche. Ja. Du hast es gesagt, wir hatten so viele Fünf-Satz-Matches im Vergleich. Also es wurde wirklich, die Balance im Universum wurde wieder hergestellt, weil bei den Australian Open hatten wir ja bis zu diesem Alcaraz-Zverev Match kaum ein einziges interessantes Fünf-Satz-Match. Das wurde hier mehrfach überboten mit gefühlt jeden Tag mindestens einem 5-Stunden-Match. Ich saß in dieser Kabine, Boris, teilweise 12 Stunden am Tag, weil ich jedes Mal wieder in irgendeinem Fünf-Satz-Match festsaß. Aber es war mega spannend. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber lass uns doch, weil du wolltest ja bei den Damen anfangen, lass uns doch, das ist doch ein super Übergang. Jannik hat 2-0 Sätze mit 5-1 und Doppelbreak geführt. Jemand anderes, der Satz und Doppelbreak geführt hat und zum Match serviert hat und wirklich selbstzerstörerisch dann auf einmal von sich gegangen ist, war Aryna Sabalenka die Nummer 1 der Welt, die absolute Favoritin auf den Titel war, nachdem auch bei den Frauen einige der Favoritinnen rausgeflogen waren. Wie hast du dieses Match beobachtet, Boris? Das war gestern.
Ja, fast genauso große Überraschung wie Senna. Sie war die klare Favoritin. Sie hat das Match dominiert. Schneider hatte nicht einen Hauch einer Chance. Ja, es war windig, aber trotzdem führte sie 6-3, 4-1, Doppelbreak, eigener Aufschlag 30-0. Die Messe war gelesen. Und plötzlich, du hast das Wort gesagt, selbst das höre ich, genauso war es. Also sowas habe ich von einem Topspieler, sie ist die beste Spielerin der Welt, vielleicht noch nie gesehen. Weil die Vergleiche muss man natürlich stellen, letztes Jahr gegen Coco Gauff, aber da war Coco Gauff die Gegnerin, ich meine, die kann Tennis spielen. Bei allem Respekt für Schneider, die war noch nie so weit in einem Grand Slam. Und dass Aryna Sabalenka, also wirklich die Contenance verliert, ist unerklärbar. Sie kam dann auf die Pressekonferenz und war also mucksmäuschenstill, alle waren angefasst, weil die kann auch schon mal einen Satz oder zwei sagen, der jetzt nicht okay ist. Sie hat gesagt, keine Emotion, kein Gefühl, ich weiß nicht, was passiert ist. Also so einen Blackout von einem Topspieler habe ich vielleicht noch nie gesehen.
Ja, kannst du dich erinnern, dass dir mal sowas passiert ist oder dass du das bei irgendjemandem, weil was so krass war, es passiert ja mal, dass sie da, und ihr ist es ja auch schon passiert, ja. Vielleicht fange ich an mit den Fakten. Sie hat dieses Jahr 4 Matches verloren. Alle 4 Matches nach einer eindeutigen Führung, vermeintlich eindeutigen Führung. Ja. Das Australian Open Finale hat sie 3-0 geführt gegen Elena Rybakina, verliert das Match noch. In Madrid hat sie 6 Matchbälle gegen Hayley Baptiste, verliert das Match noch. Gegen Sorana Cristea in Rom führt sie mit Satz und Break, 2-mal mit Break in diesem zweiten Satz, verliert das Match noch. Und jetzt gestern Satz und Doppelbreak sogar, Satz 4-1, Doppelbreak, dann 5-3 nochmal zum Match serviert, verliert es. Also 4-mal jetzt mit einer eindeutigen Führung verliert sie in diesem Jahr. Aber was mich gewundert hat, Boris, ist, dass sie sich dann nicht mehr rausgegraben hat in dem dritten Satz. Weil gegen Hayley, gegen Sorana und gegen Rybakina hat sie zwar einen kleinen Einbruch gehabt, aber hat dann wieder gut gespielt und die anderen haben das Match dann gewonnen, aber gestern war sie einfach wie ein Phantom, weg vom Himmel, weg vom Platz, konnte keinen Ball mehr reinspielen, konnte nicht mal mehr ein Spiel gewinnen, 6-0 im dritten. Kannst du dich erinnern, dass du es bei irgendjemandem schon mal beobachtet hast oder hattest du mal was Ähnliches bei dir? Ich habe wirklich versucht nachzuforschen, ich kann mich nicht erinnern bei mir. Ich hatte natürlich mal so Selbsteinbrüche, aber dass das so krass war, weiß ich gar nicht.
Nein, das Überraschende ist, weil sie die beste Spielerin der Welt ist. Also das, das jedem Tennisspieler mal passieren kann, klar. Du hast es wunderbar erklärt, eben 4-mal dieses Jahr schon. Das ist eine ganz klare Schwäche in ihrer Mentalität, in ihrer Emotionalität. Und ich spreche jetzt von einem Psychologen, einem Mentalcoach. Kostschuk hat sich ja Ende des Jahres die Auszeit genommen, um sich therapieren zu lassen. Der hat ja auch Angstzustände gehabt, zu ihr kommen wir ja gleich. Aber vielleicht muss sich Aryna Sabalenka wirklich mal überlegen, weil das wiederholt sich ja. Das ist also jedes Jahr bei den großen Turnieren verliert sie nicht, weil sie schlechter ist, weil sie einfach nicht mit dem Druck, mit der Situation, mit der Anspannung umgehen kann. Und so krass, 6-0 im dritten Satz, habe ich es noch nie gesehen. Mir ist das zum Glück in der Form, ich habe verloren und so weiter, aber nie mit so einer Führung als der vermeidbar bessere Spieler ist mir noch nie passiert. Ist auch ungewöhnlich für einen Topspieler, weil sonst wärst du ja kein Topspieler. Du musst ja in der Regel dem Druck standhalten und auch immer bis zum Ende spielen. Aber die ist komplett... Die hat fast so einen verlorenen Eindruck gemacht, als wusste sie gar nicht mehr, wo sie war. 6-0 im dritten Satz und auch die Pressekonferenz, also unglaublich. Die muss aufpassen, weil das ist jetzt zu oft passiert und die Gegnerinnen wissen das und die warten förmlich drauf, bis sie die Nerven verliert. Und sie ist jetzt auch, was ist sie, 28, 29, also 100 Chancen hat sie nicht mehr. Ich meine, sie hat ihre 4 Grand Slams gewonnen. Sie müsste aber aufgrund ihrer Stärke und die Tatsache, dass sie immer im Halbfinale Finale ist, müsste sie schon 8 oder 10 Grand Slams haben. Also die Karriere geht so gerade ein bisschen in die falsche Richtung. Sie ist die dominante Spielerin. Und an guten Tagen ist sie unschlagbar. Aber in so einem Grand Slam musst du eben 7-mal gewinnen. Und du musst dann gewinnen, wenn es dir nicht gut geht und wenn du einen schlechten Tag hast. Und das schafft sie bis jetzt nicht.
Und vor allem, sie kann von Glück sprechen, dass Rybakina in der zweiten Runde rausgegangen ist. Hätte die nämlich das Halbfinale erreicht, dann wäre es ganz schön knapp auch um die Eins geworden. Aber das war dann, die ist auch an der Hitze gescheitert, etc. etc. Wie gesagt, vor drei Jahren war das. vor drei Jahren, als die French Open begonnen haben. Möchtest du über das andere Halbfinale sprechen? Das war die Hälfte, die obere Hälfte. Da haben wir jetzt zwei absolute Überraschungshalbfinalistinnen mit Diana Schneider, du hast sie gerade erwähnt, die das wirklich gut gemacht hat, ähnlich wie Cerundolo gegen Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Klar sind es nicht die Spieler, die Spielerinnen, die die gleichen Waffen haben wie eine Aryna Sabalenka oder ein Jannik Sinner, aber bei beiden, was ich extrem beeindruckend fand, wie ruhig sie geblieben sind, weil es ist super einfach, wenn der Nummer eins auf der anderen Seite gerade etwas geschieht, was auch immer es ist, sei es mental oder physisch, dann ist es normal, dass du als Spieler auf die andere Seite guckst und vergisst dich auf dich selbst zu konzentrieren und vergisst deine eigenen Sachen zu machen und deine eigenen Sachen abzuarbeiten, die du dir vorgenommen hast. Und das haben beide, Juan Manuel und Diana, extrem gut gemacht, fand ich. Die haben einmal rüber geguckt, haben registriert, okay, dem anderen oder der anderen geht's nicht gut, und haben dann sich nur darauf konzentriert, wie sie dieses Match gewinnen können. Und das, finde ich, ist Hut ab, dass die das so geschafft haben. Und Diana spielt gegen die Überüberraschung, apropos Emma Raducanu, die ist nämlich aus der Quali, Maja Kralinska.
Okay, gut.
Aus der Quali heraus hat jetzt schon 3, 4, 7, 8 Matches gewonnen. Also die ist richtig im Soll. Ja. Linkshänderin, beide sind Linkshänderin. Maja Kralinska, ich kenne sie von, sie ist eine gute Freundin von Iga Świątek, und Iga hat immer darauf bestanden, dass Maja beim United Cup dabei ist. Und die trainieren sehr viel miteinander.
Okay.
Und ich glaube, dass ihr das extrem geholfen hat, weil wenn du mit einem Topspieler oder einer Topspielerin ständig trainierst, dann merkst du irgendwann, okay, die kochen auch nur mit Wasser.
Ja.
Okay, die essen auch eine Banane, wenn sie ein bisschen schwindelig ist.
Ja.
Ne? Die brauchen auch mal eine Pause. Und ich glaube, das hat ihr so den Glauben gegeben, als sie dann in der Situation war, diese Matches gewinnen zu können, dann das wirklich richtig gut zu machen. Klar ist die Auslosung dann bei ihr ein bisschen aufgegangen, weil die Diane Parry gegen Amanda Anisimova gewinnt.
Ja.
Kalinskaya da in dem Goff-Viertel sich dann durchspielt. Aber trotzdem, ich meine, für eine Spielerin, die außerhalb der 100 steht, dann ins Halbfinale aus der Quali, Wahnsinnsleistung.
Ja, und ihre unbekümmerte Art danach, die hält immer die Augen über den Kopf. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist und so. Aber der Vergleich mit Emma Raducanu ist sehr gut, auch aus der Quali. Glaubst du, sie hat seriöse Chancen auf den Titel, oder ist das schon ein Schritt zu weit? Ich meine, die muss heute erstmal Schneider schlagen. Und lass mich einmal den Namen sagen, ich habe ihn trainiert den ganzen Morgen. Maja Kralinska, ist das richtig?
Kralinska.
Kralinska, okay.
Ja, aber
gut.
Das ist sau schwierig, weil das ist halt bei, ich komme ja auch, meine Eltern stammen ja aus dem südosteuropäischen Raum.
Ja.
Und bei uns gibt es ganz oft ganz viele Konsonanten hintereinander, ohne Vokale, und alle fassen sich immer an den Kopf.
Ja.
Aber das hast du richtig, schon richtig gut gemacht. Also
ich
für
war
mich
hektisch, weil ich wusste, dass wir über die Spielerin sprechen. Ich habe den ganzen Morgen den Namen gegoogelt, wie spricht man den aus und so weiter. Aber okay, du hast gut ausgesprochen.
Nee, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Es war auf jeden Fall viel, viel, viel besser, Boris, als alle Amis bei mir bei Tennis Channel, die jeden Tag mich fragen, wie man diesen Namen ausspricht. Also du steckst die alle locker ins Säckchen. Für mich, Boris, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das Finale, wird heute zwischen Marta Kostyuk und Mira Andreeva gespielt. Die sind für mich nicht nur hier bei dem French Open, sondern auch, wenn man auf die letzten Wochen der Sandplatzsaison guckt, die mit Abstand besten Spielerinnen. Marta Kostyuk nochmal ein Fünkchen weiter als Mira Andreeva. Die hat nämlich kein einziges Match auf Sand bisher verloren.
Wow.
Wenn man zurück zum Billie Jean King Cup geht, ist sie jetzt bei einer 18 Match Winning Streak, also wirklich absurde Zahlen. Sie ist kurz zu Rafael Nadal mutiert, Boris. Die kann nämlich scheinbar auf Sand überhaupt nicht mehr verlieren, Marta Kostyuk. Und für mich sind die beiden, klar, muss man immer, wie du sagst, man muss jedes Match spielen und nichts ist garantiert, vor allem nicht bei diesen verrückten French Open von 2026. Aber spielerisch sind Marta Kostyuk und Mira Andreeva für mich die besten Spielerinnen dieser Sandplatzsaison 2026.
Ja, also ich wurde da gestern auch gefragt und ich hatte die gleiche Meinung. Ich habe dann auf Kostyuk gegen Schneider fürs Finale getippt.
Okay.
Aber das vorweggenommene Finale ist vielleicht das Halbfinale heute. Aber was für eine Story. Also ich habe mich wirklich, ich kannte Kostyuk natürlich und habe sie verfolgt, aber wie sie sich hier geschlagen hat, ich habe das Turnier in Madrid gesehen, auch das Spiel gegen Svitolina, und wie sie immer aufmerksam macht, was in ihrem Heimatland der Ukraine passiert. Vor einer Woche schlug da eine Bombe 100 Meter von ihrem Mutterhaus einfach Heimat raus. Also, dass sie da ihre Mutter, ihre Schwester da noch hat. Also, ist selten was Emotionales erlebt, wie Marta Kostyuk jetzt in diesen Tagen. Und was für eine Botschaft wäre das für die Welt, wenn eine Ukrainerin zum ersten Mal einen Grand Slam gewinnen würde, und zwar in Paris. Also, das wäre die Hollywood-Ending, meines Erachtens.
Das wäre wirklich eine Hollywood-Ending-Story. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Hollywood da schon dran ist und versucht, irgendwie ein Drehbuch zu schreiben. Aber bei ihr, genau, also ich glaube, sie ist, wir haben da schon mal nach Madrid kurz drüber gesprochen, da war sie auch im Finale, hat ja auch gegen Mira Andreeva gespielt, genau. Da war sie auch so eine Woman on a Mission. Also die war so fokussiert. Ja. Und Marta Kostyuk, die in der Vergangenheit den Ruf hatte, emotional ein bisschen labil zu sein, war auf einmal die fokussierteste Spielerin, die genau ein Ziel hatte, sich nicht davon ablenken ließ. Und das ist mit einer der Sachen, die sie extrem verbessert hat. Das ist ihre mentale Stärke. Sie war früher, wie gesagt, hatte den Ruf, dass sie mal, wenn es einmal tough wird, dass sie heult und dann weggeht. Das macht sie gar nicht mehr.
Ehrlich,
sie ist so,
war
so
das
tough.
Früher? Wow, okay.
Ja. Man hat immer nur versucht, gegen Marta hat man versucht, irgendwie bis 5-5 zu kommen. Wenn sie da einen dummen Fehler gemacht hat, wusste man, dann ist sie fort und dann gewinnt man 7-5, 6-1 ungefähr. Und das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall. Gegen Iga Świątek zum Beispiel, die wirklich gut gespielt hat. Das Match dann nicht, aber davor richtig gut gespielt hat. Gegen Iga Świątek hatte sie 0-4 Head-to-Head, also die vier Matches davor gingen alle an Iga Świątek. Und sie war dreimal mit Break unten im ersten Satz, wo sie früher dann schon den Kopf in den Sand gesteckt hätte und hat einfach weiter gefightet und hat das Match dann gedreht, den Satz, und dann auch im zweiten richtig gut gespielt. Und noch zwei Sachen hat sie extrem verbessert. Sie spielt jetzt viel besser Vorhand. Die Vorhand konnte wirklich wackeln und jetzt hat sie so viel Selbstbewusstsein auf der Seite, dass sie sogar um ihre Rückhand rumgeht und mit der Vorhand aus der Mitte agiert. Und das ist auf Sand natürlich tödlich, wenn du so viel Power hast wie Marta Kostyuk. Und der Return, hast du ihre Return-Position gesehen auf zweiten Aufschlag?
Sehr gut.
Das ist schon krass, nah sie da, das erinnert fast an Marion Bartoli.
Ja.
Gegen die habe ich noch gespielt damals, die dann so 2 Meter vor der Grundlinie auf den zweiten Aufschlag wartet. Und hat sie schon ein paar Spielerinnen wirklich den Aufschlag gebrochen. Auch Iga Świątek hat dann in dem Match 8 oder 9 Doppelfehler serviert, weil die so einen Druck aufgeübt hat auf die.
Aber was ist da genau passiert bei Kostyuk? Man sagt, sie wurde therapiert, war sie beim Psychologen, was war so eine Leistungssteigerung ist ungewöhnlich, wenn man einfach eine Schwäche hat, Klammer auf Sabalenka, Klammer zu, dass man wirklich zu einem Experten hingeht und sich therapieren lässt. Wie kann ich mir so eine Therapie vorstellen? Was ist da passiert? Weißt du da mehr?
Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht mit ihr persönlich gesprochen. Ich kann nur sagen, das, was ich beobachtet habe und was ich beobachtet habe, was sie extrem gut macht, finde ich, sie hat nicht ihre komplette Persönlichkeit umgestellt. Sie ist immer noch emotional. Man sieht sie immer noch kurz verzweifeln, aber dann ist es so, als würde sie sich schütteln und dann wieder, wenn sie zur Linie geht, um zu retournieren oder aufzuschlagen, dann ist sie wieder positiv. Das sieht man richtig im Gesicht. Und das war halt früher nicht der Fall, sondern diese negative Emotion, die sie gespürt hat, die hat dann über Punkte und teilweise Spiele lang gedauert. Und das passiert ja halt nicht mehr. Aber was ich schön finde, bei ihr zu sehen, dass sie immer noch Marta Kostyuk von letztem Jahr ist. Weißt du, man sieht sie immer noch mal in die Knie gehen und mal den Schläger aufschlagen und sich mal an den Kopf hauen oder mal so, oh Gott, was mache ich, und schreien. Und dann geht sie aber an die Linie und ist wieder da. Und das finde ich super, weil manchmal verlangt man dann von dem Spieler, von einem emotionalen Spieler, stell dir vor, jemand hätte zu dir gesagt, Boris, du bist jetzt Ivan Lendl. Du zeigst jetzt nie wieder eine Emotion, dann würden die dir auch eine Stärke wegnehmen, auf
natürlich.
Eine Art und Weise.
Ja.
Und das finde ich schön, dass sie bei ihr das so hingekriegt haben, scheinbar, dass da eine gute Balance herrscht, dass sie immer noch sie selbst sein darf, immer noch ihren Emotionen ein bisschen Raum gibt, aber dann, wenn es halt zurück zum nächsten Punkt geht, wieder da ist und positiv ist.
Weil du musst ja die Emotion positiv nutzen. Nur emotional kannst du so ein Turnier gewinnen. Wenn du wie ein Roboter wirkst, das glaubt ja eh keiner, und du bist es ja auch nicht. Also Emotionen sind ja was Positives. Aber was ist mit der Betreuerin, die dann immer eine Karte zeigt? Was ist denn das für eine Nummer? Ist das eine Herz-Ass oder was für eine Karte zeigt die Betreuerin da?
Das weiß ich nicht genau. Ich habe die Sandra, das ist Sandra Saniewska, ihre Trainerin. Ja. Die ist hier irgendwo bei mir im Hotel, weil ich habe sie schon ein paar Mal bei einem Restaurant gesehen. Und
frag
sie
doch
ist,
mal, was das ist. Ja.
Das mache ich. Ja. Ja. Ich will sie immer nicht nerven. Weißt du, wir haben uns immer so von Weitem zugewunken. Und am ersten Tag hat sie zu mir gesagt, da habe ich sie gefragt, das war wirklich vor dem Turnier, habe ich sie gefragt, hey, wie geht's, Martha, macht sie sich Druck wegen Madrid? Ja. Und da hat Sandra schon gesagt, nee, sie ist richtig gut dieses Mal, weil oft war es so, dass Martha richtig gut gespielt hat, irgendwo Finale, großes Turnier, Finale oder einen Titel geholt hat und dann so 3-4 Wochen nicht mehr gut gespielt hat. Und Sandra meinte so, ey, ich bin richtig überrascht, die ist hat eine super Einstellung, ist konzentriert, freut sich auf das Turnier, macht sich nicht zu viel Druck, ich glaube, das könnte gut werden. Okay. Und sie hat recht behalten. Es ist richtig, selbst wenn sie heute gegen Mira verlieren sollte, ist es jetzt schon ein super, super gutes Turnier für sie. Und Mira hat mit Conchita daran gearbeitet, dass sie ihre Vorhand ein bisschen mehr durchschwingt. Okay. Ähnlich wie, zu ihm kommen wir ja auch noch, ähnlich wie bei Sascha Zverev, da haben wir ja am Anfang dieses Jahres drüber gesprochen bei den Australian Open. Ich war bei ein paar seinen Trainings dabei. Ja. Und da hat er sich auch bemüht, die Vorhand quasi nach vorne durchzuschwingen und nicht so am Ball hoch zu brushen, würde man in Englisch sagen, ne? Weil dann, wenn man halt nervös wird, dann wird der Ball sehr kurz, der springt hoch auf und dann können die anderen draufgehen. Ja. Und da hat sich Sascha richtig bemüht am Anfang des Jahres und ich habe mit Conchita Martinez gesprochen und sie hat das ganz viel mit Mira gemacht, Andreeva. Und das war vor der Sandplatzsaison, also nach dem Sunshine Double, vor der Sandplatzsaison haben die viel daran gearbeitet, dass sie mehr durchschwingt nach vorne, mehr Longline auch sich traut, auf der Vorhand zu spielen. Und ich finde, das hat sich bei ihr extrem ausgezeichnet, weil die Vorhand sieht deutlich stabiler aus. Sie geht immer noch manchmal mit einem Slice hin, wenn sie unsicher ist, aber nicht mehr so häufig, wie das früher noch der Fall war. Und bei beiden, bei Martha und Mira, hilft der Sand halt, weil es macht das Spiel ein bisschen langsamer und die beiden können auf der Vorhand manchmal ein bisschen spät dran sein, wenn es so auf Rasen oder schnelleren Hartplätzen der Fall ist.
Man vergisst ja auch, Andreeva ist erst 19 Jahre, ist gefühlt schon 10 Jahre dabei, ist erst 19 Jahre und hat manchmal emotional so Schwachstellen, dann geht es auch mal auf ihre Trainerin los oder schimpft wie ein Rohrspatz mit dem Schiedsrichter. So, wie ist sie gerade drauf? Weil es ist natürlich jetzt größtmögliche Druck, die Erwartungshaltung sind riesengroß. Sie weiß auch, dass gegen Kostschuk das mögliche Finale ist. Also ist ja auch wieder von einer erfahrenen Trainerin gecoacht und so weiter. Also wie macht sie für dich einen Eindruck? Hat sie eine Balance?
Besser, aber ich finde, man sieht es immer noch bei ihr. Ne? Also ich finde, hier bei dem Turnier war es echt okay, aber es kommt halt immer in so Momenten raus. Für mich das erste Zeichen, ich glaube, wir haben sogar in unserem Podcast darüber gesprochen, das erste richtig, richtig gute Zeichen war dieses Finale gegen Marta Kostyuk. Marta hat nämlich eines der besten Matches ihrer Saison gespielt und sie spielt auf einem richtig guten Niveau gerade. Also wenn sie da das beste Match spielt, das bedeutet schon was. Und Mira war bis zum Schluss, hat sie versucht, das Pokerface aufrechtzuhalten. Also die haben daran gearbeitet, das sieht man. Und dann, da haben wir ja drüber gesprochen, dann nach dem Match sind die Tränen bitter geflossen, dann konnte sie sich nicht mehr zurückhalten. Aber das finde ich ehrlicherweise nicht schlimm.
Ich
glaube, dass sie sich wirklich bemüht. Es kommt in kleinen so Feuer, weißt du, wie so ein Vulkan, der dann so Dampf spuckt. Aber die Lava ist noch nicht rausgekommen.
Das nochmal so
pscht, pscht. Aber die Lava, die ist noch, der Vulkan schlummert und ich hoffe für sie, dass sie das in den Griff kriegt, weil das ist ja das Einzige, was ihr im Weg steht. Wir reden von ihr, seit sie 15 ist, als eines der größten Talente, das Damentennis seit langem gesehen hat. Und das stimmt auch, aber sie hat sich halt eben emotional oftmals von der Rechnung runtergenommen, obwohl sie spielerisch absolut zu den Besten der Welt dazugehört.
Also,
wollen
ich bin
wir
gespannt
zu den Männern übergehen?
Ja, ich bin gespannt und schauen wir beide Halbfinale heute natürlich auch an.
Genau, das wird heute sein. Ich freue mich auch sehr. Vielleicht werden es einige unseren Podcast hören, nachdem die Halbfinals durch sind. Und dann bin ich gespannt, ob wir recht behalten haben.
Okay.
Boris, erzähl mir, wie du das Männerfeld gesehen hast. So viel Drama, so viel Unerwartetes und teilweise auch so viel Gutes. Das waren mit die besten Matches, die ich seit langem gesehen habe. Ich erinnere an Jakob Menschik gegen Mariano Navone mit dem Ganzkörperkrampf am Ende. Francis Tiafoe gegen Matteo Arnaldi bis 2 Uhr morgens.
Wahnsinn.
Mit einer absurden Atmosphäre. Ja. Italiener gegen Amis. Ich kann gar nicht alles aufzählen, wie viele gute Matches es gab. Wie hast du das Ganze beobachtet?
Ja, und ich glaube, das hing alles damit zusammen, dass die beiden Top-Favoriten plötzlich früh raus waren. Alcaraz hat gar nicht gespielt, Zverev war in der zweiten Runde raus. Und so war plötzlich jeder andere im stillen Kämmerle, hat er gedacht, vielleicht ist das jetzt meine French Open. Siehst du mal, was alles im Kopf passiert. Sonst, ich meine, Alcaraz und Zverev haben die letzten 9 Grand Slams unter sich ausgemacht. Und jeder, der gegen die gespielt hat, war irgendwo schon zufrieden oder hat nicht an die eigene Chance geglaubt. Jetzt war das eigentlich seit Mittwoch der ersten Woche plötzlich ganz offen. Und da inkludiere ich natürlich auch Sascha Zverev. Jeder andere Spieler aber dachte, okay, die Hälfte vom Zehner ist jetzt frei. Habe ich da eine Chance, ins Viertelfinale oder Halbfinale zu kommen? Ich glaube, das ist der Grund, warum gerade bei den Herren sie bis zum letzten Punkt immer gefightet haben, weil sie einfach zum ersten Mal seit langem an ihre eigene Chance geglaubt haben.
Würdest du sagen, es haben sich viele auch irgendwie hinter Sinner und Alcaraz versteckt und haben sich gar nicht, weißt du, so sich selbst quasi runtergenommen vom Schachbrett, weil Sinner oder Alcaraz machen es eh und jetzt mussten sie halt auftauchen und Präsenz zeigen.
Ich meine, das Alibi war da. Ja, der Sinner ist unschlagbar und Alcaraz ist der beste Spieler aller Zeiten und so weiter. Da kann man sich schnell verstecken und nicht ohne Namen zu nennen, haben das einige Spieler getan. Aber seitdem es klar war, dass eben die beide raus sind, kamen plötzlich viele andere Spieler aus ihrer Deckung raus, konnten sich nicht mehr verstecken und mussten jetzt liefern und sie haben es getan. Und deswegen waren das für mich auf der Herrenseite auch seit langem die besten French Open, weil einfach die Spieler bis zum Ende immer gefightet haben und du hast das angesprochen, dieses Annal-de-Tier-Vormatch, also bis das 2 Uhr morgens und so viele andere Matches auch. Unglaubliche Spiele und auch so der Die Neuankömmlinge, so die 19-Jährigen, 20-Jährigen haben für Furore gesorgt.
Von Seca Djokovic auch unglaubliches Match.
Genau, unglaubliches Match, wir haben ja immer über die Talente gesprochen. Wer sind die nächsten Superstars? Und da diese Namen sind immer aufgekreuzt und da haben mich Freunde gefragt, sag mal, der hat ja immer Grand Slam noch nichts gezeigt. Jetzt sind die Freunde ruhig, sei der Becker kennt sich doch ein bisschen im Tennis aus. Also nein, und Rodar hat toll gespielt bis zum Viertelfinale. Von Seca, Tien war auch lange dabei. Menschik ist auch erst 20 Jahre jung. Also das ist für mich so die nächste Generation. Ja, und der älteste von all denen ist jetzt ein Deutscher namens Alexander Zverev. Also der spielt heute gegen einen 9 Jahre Jüngeren. Und das ist ihm, glaube ich, auch lange nicht mehr passiert.
Ja, also lass uns am Ende über Sascha sprechen, weil ich finde, er hat es richtig, richtig gut gemacht bisher. Aber lass uns doch in der oberen Hälfte anfangen. Da haben wir ein, und das finde ich so lustig, Jannik Sinner geht raus und irgendwie kriegen die Italiener trotzdem Italiener ins Finale. Also, und da muss ich kurz eine Sache sagen. Ja. Die Italiener, Boris, die verdienen es. Wir hatten vor ein paar Wochen hier eine Folge über Deutschen Tennisbund, deutsches Tennis etc. etc. Was könnte man besser machen? Eine Sache, die man besser machen könnte, hier ist ein Beispiel. Gestern oder vorgestern war das, Flavio Cobolli um 11 Uhr auf Philippe Chatrier gegen Zach Schweider. Erstes Match. Wer sitzt hinter seinem Trainerteam? Die komplette italienische Föderation. Also der ganze Verband mit ihren 8 Leuten, mit denen sie hier sind, sitzt da. Ich kommentiere das Match, kommentiere noch ein Match, nehme einen Podcast auf, gehe in die Stadt, gehe essen, trinken Wein, gehe ein bisschen rum, komme irgendwann nach Hause, mache einen Fernseher an. Ja. 1 Uhr morgens, Tiafo gegen Matteo Arnaldi. Wer sitzt hinter Arnaldis Trainerteam? Ja. Alle 8 Leute von dem Verband sitzen von morgens um 11, die waren auch bei Matteo Berrettini 4 Stunden da, die waren bei Cobolli 4 Stunden da und die saßen bis 2.05 Uhr, bis Matteo Arnaldi sich ins Viertelfinale gespielt hatte, wieder geschlossen da, sind nach jedem Punkt aufgesprungen, haben ihre Spieler angefeuert, haben Energie reingeblasen und die waren wahrscheinlich platter als der Spieler danach. Ja. Aber von nichts kommt halt nichts. Ja, ja. Von nichts kommt halt nichts. Weißt du, wie ich meine?
Ja, man sieht eine Zusammenhalt. Die unterstützen sich, auch bei den Frauen sind immer die ganze italienische Föderation da. Errani hat gestern den Cobolli umarmt, als er vom Platz gekommen ist. Also das ist auffällig, wie die italienische italienische Mannschaft wirklich hinter ihren Spielern steht und nicht nur verbal oder in Interviews, sondern die gehen in die Box und du weißt selber, 4-5 Stunden, da brauchst du Sitzfleisch, also das ist nicht so einfach. Und dann ist das Match rum und dann gehen die zum anderen Italiener und schauen sich das genauso aus. Und das beflügelt die Spieler, die fühlen den Respekt, die fühlen die Anerkennung und zeigen dann ihre Leistung. Und auch deswegen boomt es so in Italien, weil man wirklich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl findet. Bei den Männern und bei den Frauen. Und es ist wunderbar zu sehen. Deswegen, die italienischen Festwochen finden gerade in Paris statt. Und man dachte, Sinna ist weg. Was ist mit dem italienischen Penner? Pustekuchen. Da ist jetzt einer garantiert im Finale. 2 sind im Halbfinale. Schön zu sehen.
Ja, unglaublich. Erzähl mir, wie du Flavio Cobolli findest. Ich liebe Flavio. Ja, ich habe alle, irgendwie hat es sich so ausgegangen, dass ich alle seine Matches kommentiert habe. gestern gegen Félix Auger-Aliassime. Vielleicht haben ein paar ihn das erste Mal gesehen, weil er ist so ein bisschen unterm Radar geflogen die ganze Zeit und hat sich noch mit Sascha am konsequentesten durchgesetzt. Also er hat die wenigsten Sätze verloren, hat nur einen Satz gegen Schweider verloren, einen Satz gegen Félix Auger-Aliassime, hatte die ersten drei Matches in Straight Sets gewonnen. Und gestern war sein schlechtestes Match, das muss ich dazu sagen. Also obwohl er gewonnen hat und immer noch sehr gut gespielt hat, der hat davor viel besser gespielt. Im vierten Satz hat man es dann so ein bisschen gesehen. Ich glaube, das erste Mal hat er so ein bisschen Nerven gehabt. Oh Gott, ich kann hier wirklich vielleicht gewinnen, weil ich spiele so gut und die anderen sind irgendwie nicht so gut. In meiner Hälfte, obviously. Ich finde, Sascha mit Abstand sieht mit Abstand am besten aus, aber es müssen noch zwei Matches gespielt haben. Wie findest du Flavio Cobolli und wie würdest du sein Spiel unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nahebringen?
Ja, also generell finde ich alle Spieler unter dem Radar, weil Alcaraz und Sinner auch Zverev so gut gespielt haben, wird irgendwie die Nummer 5 der Welt gar nicht mehr wahrgenommen. Da müssen wir uns alle in die eigene Nase fassen. Aber es ist halt so. Und Cobolli ist ja immerhin schon die Nummer 11. Also der ist nach Paris gefahren als 11, ist jetzt in den ersten 10. Warum? Weil er eben Weltklasse-Tennis spielt und zwar konstant über das ganze Jahr. Hat ein Turnier in Acapulco gewonnen dieses Jahr.
Genau, ja.
War im Finale der BMW Open in München. Da hat er Sascha im Halbfinale geschlagen. Also der hat konstante Leistungen eigentlich immer gebracht. Ich finde es am bemerkenswerten seine Beinarbeit. Der kommt irgendwie an jeden Ball. Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der so perfekt rutscht, auch antizipiert. Der ist immer in der richtigen Ecke. Auger-Aliassime hat mir fast leid getan, weil der wusste zum Schluss gar nicht mehr, welche Ecke er spielen sollte. Cobolli war schon da. Auch dann, wie spielt er unter Druck? Dann kommt der erste Aufschlag, dann kommt die Vorhand cross und so weiter. Also, dass er wirklich an seine Grenze spielt, kommt jedes Mal, wenn er es muss. Ne? Und das einzigste Match gegen Zverev, wo er auch dann am Ende gesagt hat, ich habe mir heute selbst in die Hosen gemacht, da war er schon 5-1 vorne, im dritten Satz war da nochmal 7-6. Okay, das ist menschlich, aber auch seine Persönlichkeit gefällt mir sehr gut. Es macht Spaß, im Tennis zuzuschauen. Er scheint auch Spaß dabei zu haben. Weißt du, es gibt Spieler, die sind so robotermäßig und da sieht man keine Emotionen. Dann hast du mal gesehen, wie der mit dem Tennisball kickt? Wie der den Tennisball um den Platz in der Luft halten kann. Das können selbst Fußballer nicht. Auch das kann Cobolli. Natürlich ist sein Lieblingsverein AS Rom, obwohl er in Florenz geboren ist. Also ein ganz toller Spieler. Und übrigens nur der drittbeste Italiener, der gibt's noch einen, der heißt Musetti. Der also stand noch vor ihm, jetzt vielleicht nicht mehr. Also die Italiener, unglaubliche Tennisnation. Wenn Sinner nicht kann, dann kommt Cobolli oder Musetti oder Berrettini oder Analdi. Also die Liste ist lang. Großen Respekt vor dem italienischen Tennis.
Wie wird er gegen Matteo Analdi spielen? Einfach weil ich finde es schon kompliziert, wenn man gegen seinen eigenen Landsmann spielt, auf einmal der Favorit. Es ist ja auch Cobollis erstes Halbfinale eines Grand Slams. Es ist jetzt nicht so, dass er ist natürlich der viel bessere Spieler in Anführungszeichen auf Papier als Analdi. Er hat schon größere Erfolge, er steht höher in der Rangliste. Analdi ist immer noch, er wird jetzt in die Top 100 gehen, natürlich, aber er ist hier angekommen als 104 der Welt, an Matteo Analdi. Wie glaubst du, wird er mit dem Druck umgehen, mit diesem neuen Druck, das erste Mal in einem Halbfinale von einem Grand Slam zu sein und irgendwie aus Versehen der Favorit da zu sein? Ja.
Nee, das ist vielleicht das größte Problem für Cobolli. Auch erkennt Analdi aus den Jugendturnieren, die sind echt gut befreundet. Analdi ist 25, Cobolli ist 24. Die haben letztes Jahr in der zweiten Runde schon gegeneinander gespielt. Damals gewann Cobolli in 4. Also die kennen sich sehr gut, da gibt's nichts Neues. Problem ist so ein bisschen, beide zum ersten Mal im Halbfinale. Wie gehen sie mit dieser Situation um? Analdi, der müsste eigentlich schon längst zu Hause sein. Also wer so zurückkommt, wie er das getan hat gegen Tiafoe, der Amerikaner war 2-1 Sätze vorne, 4-1 und Doppelbreak. Also wie das alles, so viele Ergebnisse, die unglaublich waren. Also Analdi hat eigentlich ein zweites Leben. Ich glaube, der ist entspannt. Der ist schon viel weiter, als er sich erträumt hat. Druck lastet auf Cobolli. Wie geht der damit um? Ich hoffe gut.
Ja. Und die andere Hälfte, jetzt kommen wir zu unserem Goldjungen Alexander Zverev, der auf einmal, ich weiß nicht, ob ungewollt, aber auf jeden Fall unerwartet, der Favorit darauf war, diesen Titel zu holen. Bei allen, die Amis, die lieben ja ihre Wettmacher, Boris, ne? Das macht man bei uns nicht so, aber die haben jeden Tag, zeigen die 10-mal, was die Wettmacher denken und wie und was. Und momentan ist es so, dass wenn du 100 Euro auf Sascha setzt, kriegst du nur 25 Euro zurück.
Oh. Okay.
Also das heißt, er ist ein extrem hoher Favorit darauf, diesen Titel zu gewinnen. Bei allen anderen gibt's deutlich mehr Kohle und er ist damit bisher richtig gut umgegangen. Ja, ja. Er hat gegen Khodar im ersten Satz, das fand ich nämlich sehr beeindruckend, gegen Khodar im ersten Satz, Khodar hat auch, das ist halt das, die anderen haben sich so ein bisschen gegenseitig gekillt, ne? Deswegen ist Sascha auch so ein hoher Favorit, klar, weil er einfach der am höchsten Rangierte ist, weil er der beste Spieler für mich mit Abstand da ist, aber auch, weil die anderen sich gegenseitig schon gekillt haben. Naja. Khodar kam in das Match gegen Sascha mit 3 5-Satz-Matchen. Das ist dann halt tough und es war 35, 36 Grad. Er spielt das erste Mal in seinem Leben überhaupt Best of Five. Er hatte einen einzigen Best of Five in Australien. Das war sein erstes Grand Slam Turnier überhaupt, das er jemals gespielt hat. Und dem ging dann irgendwann die Puste aus. Aber trotzdem fand ich, dass Sascha das da so gut gemacht hat, weil Khodar im ersten Satz hatte er noch die Energie, hat noch gut gespielt und im Tiebreak hat Sascha sich extrem gesteigert und einen richtig guten Tiebreak hingelegt.
Nee, das stimmt, aber wir sprechen ja über Sascha schon das ganze Jahr als da hat sich was verändert. Der spielt besser Tennis, der bewegt sich besser, der steht näher in der Grundlinie. Dass der Aufschlag gut war, das wussten wir letztes Jahr. Aber dass er die Spielposition jetzt einnimmt, dass er der entscheidende Spieler ist, der das Tempo macht, eigentlich über das ganze Jahr hinweg, natürlich hat er ein paar Mal gegen Sinner verloren, aber gegen den Rest eigentlich immer gewonnen, war mir klar, als ich die Auslosung gesehen habe, ich wüsste jetzt keinen Spieler in der unteren Hälfte, da war Sinner noch im Feld, in der unteren Hälfte, vor wem er Angst haben sollte oder wo er an einem guten Tag nicht gewinnen könnte. Und genau das passiert jetzt. Das eine ist, dass meine Meinung, das andere ist es umzusetzen. Und ich merke auch bei Sascha, er wirkt insgesamt ein bisschen reifer, ein bisschen ruhiger, war natürlich jetzt auch schon zum 11. Mal in Paris. Irgendwann hat man alles erlebt und irgendwann wird man auch dann nicht mehr so hektisch. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Und deswegen steht er da völlig zurecht. Für mich ist er auch von den 4 Spielern, den du sprichst, der beste Spieler. Aber jetzt kommt's. Jetzt hat er 2 Tage frei. Und egal wer du bist, das Kopfkino geht los, du fängst an nachzudenken. Es könnte jetzt mein Turnier werden, mein erstes Grand Slam. Diese Gedanken kommen automatisch. Auch bei Sascha Zverev, die Frage ist, wie geht er damit um? Bis jetzt hat er das gut gemacht, aber sein Gegner ist auch an sich, vielleicht ein Wort zu Jakub Menschik, der ist erst 20. Jakub Menschik ist nicht beeindruckt von großen Namen oder von Center Courts und so weiter. Das ist eine coole tschechische Socke, wenn ich das so sagen darf. Der hat das Masters in meinem Leben,
ne?
Ist ein Killer. Also wenn der eine Chance hat, wird er sie wahrnehmen. Sascha ist der beste Tennisspieler. Er muss Sandplatz-Tennis gegen Menschik spielen, ihn laufen lassen, weil je mehr Menschik laufen muss, desto schwächer ist er. Dann hat Menschik Glück, dass er jetzt auch ein paar Tage Pause hat. Er hat nämlich schon 2-mal über 5 Sätze gehen müssen. Du sprichst das zweite Runde gegen Navone. Da wurde er vom Platz getragen. Also er konnte nicht mehr laufen. Auch das ist Grand Slam Tennis, dass du in der ersten Woche 2-mal gestorben bist und dann immer noch lebst. Das ist Grand Slam Tennis. Und das macht ihn so gefährlich. So ein bisschen wie Anali. Der müsste eigentlich schon zu Hause sein. Und steht jetzt im Halbfinale und spielt sein bestes Match im Viertelfinale gegen Fonseca. Also wenn er so spielt wie gegen Zverev, dann muss unser Mann sich wirklich anstrengen und bemühen. Aber trotzdem glaube ich, dass Sascha hier am Ende den letzten Punkt gewinnt.
Ja, das war, also ich mochte Jakob schon sau gerne davor. Wir haben über ihn gesprochen, als er Miami gewonnen hatte gegen Novak damals im Finale, wo Novak so ein Auge hatte, erinnerst du dich noch?
Stimmt, ja.
Hat er irgend so ein komisches Gerstenkorn gehabt und konnte kaum was sehen. Aber wir hatten ja da schon mal über ihn gesprochen und ich mochte ihn da schon sehr gerne. Aber wo er wirklich meinen kompletten Respekt gewonnen hat, war in diesem 2. Rundenmatch gegen Navone. Der wurde von Krämpfen geschüttelt und es ist ganz natürlich, dass man als Spieler, als Spielerin daraus ein absolutes Melodrama macht, ne? Weil man bereitet dann wie schon so eine Ausrede vor, falls es eben schief geht, weil er war der höher gesetzte Spieler. Navone ist kein Leichter auf Sand, es war eine taffe Auslosung für ihn als hochgesetzter Spieler. Und es wäre das Allernatürlichste der Welt gewesen, in diesem fünften Satz im Tiebreak jedes Mal hinzufallen, weil er Krämpfe hat und so sich die Ausrede vorzubereiten, falls er verliert, naja gut, ich hatte ja Krämpfe, ich kann nichts dafür. Er ist nach jedem Punkt einfach hinten in die Ecke gegangen, hat sich mit Eis seine Oberschenkel gerieben, ist zurück an die Linie und hat serviert, so gut er konnte und hat auf das Beste gehofft. Ist danach wieder sofort in die Ecke, Beine massiert mit Eis, hat einen ersten Aufschlag nach dem nächsten verloren. Ich glaube, die letzten 6 Punkte seines Aufschlags hat er nur mit 2. Aufschlag gemacht, weil der Schiedsrichter ihm ständig den ersten Aufschlag weggenommen hat, wegen der Zeitüberschreitung. Es war richtig krass. Ja. Und Jakob, kein Wort, hat immer nur so hoch geguckt, so, ah ja gut, was soll ich machen? Ja. Ich muss halt jetzt, ich habe halt einen Krampf, ich kann nicht servieren. Hat dann einen 2. Aufschlag reingeworfen. Und ich fand es so krass, weil er hat eben nicht die Ausrede vorbereitet, sondern er hat einfach alles dafür getan, um irgendwie dieses Match zu gewinnen. Und deswegen steht er eben jetzt im Halbfinale, weil er da nicht so schon so gesagt hat, naja gut, wenn ich halt jetzt verliere, dann versuche ich nächstes Mal noch. Und ich hatte ja Krämpfe, poor me. Genau. Sondern er ist reingegangen in den Kampf und hat das Beste gemacht mit dem, was er hatte, was nicht viel war, nämlich ein 2. Aufschlag und höchstens 3 Schläge im nächsten Ballwechsel. Aber es hat gereicht.
Und genau das macht ihn so gefährlich, weil gegen wen hat er danach gewonnen? Gegen Alex de Minaur in 4 Sätzen. Dann Rublev geschlagen in 5 Sätzen. Also der ist wirklich kriegserprobt, wenn ich mit diesen Worten rumspiele. Der hat kriegserprobt. Also der macht sich nichts aus der Tatsache, dass er im Halbfinale ist. Also ich habe das Gefühl, er sieht das als normal. Er fühlt sich auch als Top-10-Spieler, ist jetzt ein bisschen abgerutscht, aber ich wäre nicht überrascht, wenn er Ende des Jahres wieder in der Top-10 wäre. Und das macht ihn so gefährlich für das Halbfinale gegen Sascha Zverev. Also Sascha wird das Spiel gewinnen müssen. Manzik wird es ihm nicht schenken oder geben oder Angst haben oder nervös werden. Sascha muss der bessere Spieler sein.
Ja, das Einzige, also ich glaube, was den großen Vorteil, den ich für Sascha sehe, trotz der 2 Tage hat Manzik deutlich mehr Tennis in den Knochen als Sascha und vor allem 2 dieser Matches, du hast sie gerade erwähnt, Rublev und Navone waren noch in der Hitze, die anderen dann gegen Fonseca und da war es dann schon ein bisschen kühler, das ging dann noch, aber die anderen beiden waren halt eben noch in der Hitze. Das ist, glaube ich, der große Vorteil für Sascha. Den einzigen Nachteil, in Anführungszeichen, den ich für Sascha sehe, ist, dass er noch nicht so viel Gegenwehr hatte, weißt du? Und ich weiß nicht, ob du das ich hatte das ein paar Mal, dass du durch ein Turnier so durchspazierst und gewinnst alle Matches super leicht, weil du irgendwie der viel bessere Spieler bist. Und dann das erste Mal, wo du merkst, oh fuck, hier hält einer richtig dagegen, dann bist du so ein bisschen hektisch, weil du das nicht geübt hast, in Anführungszeichen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so das Einzige, aber ich finde, dass Sascha vor allem Satz 2 und 3 gegen Rodar war so beeindruckend. Ja. Der hat so aggressiv nach vorne gespielt, die Vorhand war genauso schnell wie die Rückhand und ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel schief geht, bis auf das ist das Einzige, so dieses mentale, wenn Jakob wirklich krass dagegen hält, wie reagiert Sascha dann darauf? Das ist so das eine.
Und so ein bisschen wie bei den Damen, wo wir Kostyuk und Andreeva als das vorweggenommene Finale sehen, so sehe ich Zverev gegen Manzik. Ich glaube, beide, wenn sie im Finale sind, werden dann gegen Cobolli oder Arnaldi gewinnen. Das ist einfach mein Gefühl. Vielleicht liege ich falsch. Also auch deswegen volle Konzentration auf dieses Halbfinale. Ein Satz hat mich ein bisschen überrascht von Sascha in den Tagen. Er sieht seinen Olympiasieg in Tokio 2021 immer noch wertvoller als ein Grand Slam Sieg. Also da sind sich viele Experten einig. Das ist anders. Also Grand Slam ist schwieriger zu gewinnen. Es ist Best of 5. Bei Olympia dürfen immer nur die 2 Besten des Landes. Mhm. Italiener haben jetzt 5 in den ersten 20. Also du hast leichtere Matches. Aber er sieht das so. Das muss man ihm dann auch so lassen. Aber vielleicht, wenn er die Trophäe am Sonntagabend in die Luft drängt und plötzlich seinen ersten Grand Slam Sieg feiert, vielleicht ändert er dann seine Meinung.
Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist, dass er das so sieht, weil ich glaube, das ist so ein Kniff vom Unterbewusstsein, um sich den Druck vom Leib zu halten. Vielleicht. Weil so kann er sich sagen, hey, ich habe das Größte für mich schon erreicht. Ja. Goldmedaille ist für mich höher einzuschätzen als ein Grand Slam Sieg. Und dann hat er vielleicht nicht so viel Druck wie alle anderen, weil das ist das einzige andere, was mich echt Naja, es hat mich nicht gestört, aber es hat mich für ihn besorgt, weil hier halt alle ständig davon reden, ah ja, Sascha hat schon gewonnen, ist schon durch, hat schon gewonnen. Also hier, ne, international, die haben natürlich auch nicht so, sag ich mal, die haben auch keine Beschützerinstinkte, wie vielleicht wir Deutschen, als die natürlich das sich wünschen, dass Sascha gewinnt. So, und da ist es halt so, bei allen internationalen Medien ist so, ja klar, Sascha hat schon gewonnen, die anderen, das geht halt nicht. Die hatten so ein bisschen so, ah ja, Menschik von Fonseca vielleicht, aber die haben sich ja gegenseitig mehr oder weniger gekillt körperlich. Das ist sicher jetzt Sascha. Das ist so das Einzige, was echt ganz schön viel Druck ist. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass er so denkt, so hey, meine Goldmedaille ist wichtiger als das hier. Und dadurch lässt er sich, ne, dadurch ist er vielleicht lockerer, weil er denkt, come on, ich habe schon das erreicht, was ich erreichen wollte.
Ja, und viele Experten haben ihn ja schon längst abgeschrieben. Der wird nie ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, der ist mental zu schwach und Sinner und Alcaraz sind unschlagbar. Vielleicht müssen sich da viele Experten auch mal selbst hinterfragen, ob sie denn so früh über einen Spieler abschreiben können. Wir haben immer gesagt, klar, die Auslosung muss stimmen, er muss sich verbessern. Du warst immer einer Verfechter und ich war das auch. Wenn Grand Slam, da kann so viel passieren, wenn er gut genug ist, ein Masters-Turnier zu gewinnen, das ATP-Finale zu gewinnen, Olympiagold, dann ist er auch gut genug, einen Grand Slam-Sieg zu erreichen. Es muss passen. Meiner Meinung nach passt es jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Genau, no pressure. aber er hat es ja super gemacht bisher. Wieso sollte er es nicht weiter so gut machen? Wir werden sehen. Das ist das Schöne und das extrem Psychomachende am Tennis, wie wir es bei Arina Sabalenka oder auch Jannik Sinner gesehen haben. Man weiß es am Ende nicht. Auch wenn wir denken, klar ist Sascha der beste Spieler jetzt. Am Ende weiß man sich und deswegen ist Sport einfach immer noch das beste Entertainment, was wir haben auf der Welt. Weil egal welchen Film und welches Buch ich lese, am Ende weiß ich ungefähr, wie es enden wird. Ne? Wenn du genug Filme guckst und genug Bücher in deinem Leben gelesen hast, weißt du ungefähr, wie es enden wird. Welcher Mensch hat solch eine Roland Garros vorausgesagt? Zeig ihn mir und ich werde ihn sofort als meinen Wahrsager einstellen, weil das hat ja wirklich keiner kommen sehen. Nee. Und das ist eben das Geile am Sport, dass man es nicht weiß am Ende.
Ja, und das ist vielleicht für mich der große Sieger überhaupt, ist der Tennissport. Das ist der brutalste Sport, man weiß nie, wie es ausgeht, auch körperlich. Wenn sie dann sagen, die Leichtathleten sind fit und die Boxer sind fit. Die Tennisspieler, was die an Stunden zurückgelegt haben, dann ist ein Tag Pause, dann spielen sie bis nachts um zwei. Keine andere Sportart ist so anstrengend und so brutal wie der Tennissport.
Um das zu unterstreichen, Boris, Landa Luce gegen Juan Manuel Cerúndolo, derjenige, der Jannik Sinner geschlagen hat, haben 5 Stunden und 58 Minuten bei 36 Grad gespielt, 7-6, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6. Hallo? Wie geht denn sowas überhaupt?
Wie geht sowas? Genau. Wie geht
ich glaube, ich kann nicht mal 6 Stunden auf einem Stuhl sitzen, ohne umzufallen, weil mir dann irgendwann der Hintern anfängt, weh zu tun. Genau. Und die haben in der absurden Hitze einfach 6 Stunden lang Tennis gespielt.
Ja.
Krass.
Krass. Nee, deswegen, also größten Respekt vor allen Spielerinnen und Spielern, die das erlebt haben, die immer noch stehen, vielleicht für mich zum Ende, Arnaldi, 19 Stunden 30 Minuten steht er auf dem Platz und ist erst im Halbfinale, der muss noch ein paar Stunden laufen, also unvorstellbare Leistung, meinen größten Respekt an alle Spielerinnen und Spieler.
Ja, ich bin bei dir, Boris. Das waren richtig coole French Open, egal wie sie enden. Es sind jetzt schon. Ich gebe dir nur eine Sache mit als Frau in Tennissport. So ein chaotisches Turnier findet man genau einmal gut. Wenn beim nächsten Mal schon so ein chaotisches Turnier, zumindest bei uns Frauen war das, dann wird schon gesagt, es gibt ja keinen bei den Männern, der irgendwie dominiert. How dare they? Ja, deswegen freut euch über eure chaotischen Männer. Okay. French Open für ein Jahr. Wenn es dann beim nächsten Mal wieder so chaotisch geht, dann heulen alle gleich wieder rum. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Okay. Boris, wir sprechen uns am Montag nach den French Open, wenn die beiden Sieger feststellen. Ja. Siegerin und Sieger und ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, ich sehe dich am Samstag hier vor Ort und du wirst beim Frauenfinale da sein, ne?
Du weißt, wie viele Jahrzehnte es zurückliegt, dass ein Mann einen letzten Grand Slam Turnier gewonnen hat, der aus Deutschland kam. Weißt du, wie viele Jahrzehnte? 30.
30.
3 Jahrzehnte. Ja. Also es 96. wird mal wieder Zeit.
Es wird mal wieder Zeit. Ja. Fingers crossed.
Fingers crossed.
Wir gucken uns das Ganze an und ich freue mich sehr, am Montag mit dir wieder zu sprechen. Hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest?
Nee, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Also das wäre ein historisches Wochenende, wenn Sascha gewinnen würde. Wir haben die besten Quoten. Also noch nie wurde so viel Tennis geschaut wie jetzt in den Tagen. Wir haben es thematisiert. Warum? Weil es einfach so viele Überraschungen gab, so viele wunderbare Spiele. Wir sind alle aus dem Häuschen und drücken uns am Hamburger hier beide Daumen.
Ja. Sehr schön. Dann drücken wir weiter die Daumen und wir sehen uns am Montag wieder, genau. Boris.
Ja.
Viel Spaß. Ciao.
Danke. Ciao.